BR Heimat lesen.
Willkommen am Sonntagabend bei Heimat lesen. Auch heute geht es um einen ganz großen in der Riege der namhaften bayerischen Schauspieler, Karl Obermeier. Als Manni Kopfeck in der Serie Monaco Franze hat er sich an der Seite von Helmut Fischer in die Herzen der Fernsehzuschauer gespielt. Doch es wäre falsch, ihn darauf zu reduzieren. Mit feinen Nuancen in seiner Darstellungskunst, mit sparsamen Gesten und seiner altbayerischen Sprache hat er seine Figuren unnachahmlich charakterisiert. Mit den großen Schauspielern seiner Zeit muss er in einem Atemzug genannt werden. Gustl Beyerhammer, Ruth Drexel, Toni Berger, Fritz Strassner. Den Lebensweg Karl Obermeiers nachgezeichnet hat der Autor, Journalist und Biograf Roland Ernst. Mehr als 50 Stunden Filmmaterial hat er durchforstet und Zeitzeugen und Kollegen befragt und ein vielseitiges Porträt dieses bayerischen Ausnahmeschauspielers geschrieben. Hier in Heimatlesen haben Sie die Gelegenheit, dem Phänomen Karl Obermeier genauer nachzuspüren. Es liest Christian Jungwirth.
Der Tenor der Kindheit. Für Obermeiers Rolleninterpretationen gilt wohl auch das, was Luchino Visconti über seine Filme meinte. Ich ziehe es vor, die Geschichte von Niederlagen zu erzählen, einsame Seelen und von der Wirklichkeit erschlagene Schicksale zu beschreiben. Vielleicht versteckt sich hinter jedem meiner Filme ein anderer, der wahre, niemals gedrehte Film über die Viscontis gestern und heute. In dieser Hinsicht wuchs auch Karl Obermeier in eine Rolleninszenierung hinein, hatte sie viel mit seiner Herkunft zu tun, viel mit einem versteckten Drama, in dessen Mittelpunkt er stand. Die eigene Herkunft war für Karl Obermeier zeitlebens von besonderer Bedeutung. Ihr, so glaubte er, verdanke er im Grunde das meiste, wenn nicht alles. Sie war sein mentaler Fundus mit den vielfältigen Kostümen aus Erlebnissen und Erkenntnissen, die allein auf seiner Beobachtungsgabe basierten, den außergewöhnlichen Wandlungsmöglichkeiten, Ansichten und Einsichten, Eindrücken, Brüchen und Zuspitzungen. Im Februar 1985 bekannte Obermeier in der Sendung »Ein schönes Wochenende«: »Meine Sprache kommt aus Freising, da bin ich her, geprägt von der Mutter.« Und dann aus dem Land hinter Freising und hinter Dachau. Da ist mein Herkommen. Daher schöpfe ich auch meine Kraft und meine Individualität. Am 4. April 1931 wurde Karl Obermeier im oberbayerischen Freising geboren. Er war 2 Jahre jünger als sein Bruder Hans, der sich neben seinem Beruf als Angestellter später auch als Autor einen Namen machen sollte. Sein Vater war der 1894 geborene Postschaffner Johannes Nepomuk Obermeier. Er hatte die Kriegerwitwe Therese Burgstaller, geborene Eberl, geheiratet. Sie war 7 Jahre älter als ihr Mann. In die Ehe brachte sie 2 weitere Söhne mit. Wie sein 10 Jahre älterer Schauspielerkollege Toni Berger stammte also auch Karl Obermeier aus keiner Schauspieler- oder Künstlerfamilie, im Gegensatz beispielsweise zum Schauspielersohn Gustl Beyerhammer, sondern aus einer klassischen, kleinen Angestellten- und Beamtenfamilie. In Obermeiers Geburtsjahr 1931 waren längst die großen Umwälzungen spürbar, die das äußere Leben des kleinen und jungen Karl Obermeier bis in die 50er Jahre prägen sollten. Seit dem Ende des Ersten Weltkriegs war auch Freising nicht zur Ruhe gekommen. Nach der Ermordung des bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner war am 7. April 1919 die Räterepublik in Freising ausgerufen worden. Ihre Niederschlagung verlief dort, anders als in München, unblutig. Bereits 1922 wurde in Freising die erste NSDAP-Ortsgruppe gegründet. Nach der Ernennung Adolf Hitlers am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler hatten die Nationalsozialisten ab dem 23. März auch in Freising das Sagen. Das bezeugten dem Bürger unter anderem die vielen Umbenennungen von Straßennamen. So wurde auf der Stadtratssitzung am 10. Mai beschlossen, aus der Hauptstraße eine Adolf-Hitler-Straße zu machen. Auch die Heinrich-Heine-Straße musste anders heißen, denn nach einem jüdischen Dichter dürfte auch in Freising keine Straße benannt sein. Sie hieß nun Dietrich-Eckart-Straße. Eckart, bereits 1923 gestorben, war eines der Gründungsmitglieder der NSDAP und einer der prägendsten Mentoren Adolf Hitlers. Als Schriftsteller verfasste er vor allem radikal antisemitische Hetzschriften. Aber auch anderen Größen des Nationalsozialismus wurden Straßen gewidmet, darunter solchen, die aus der Sicht der Nationalsozialisten als Märtyrer ihr Leben gelassen hatten. In der Bischofsstadt gab es 9 Heilige, wie den 1930 ermordeten Berliner SA-Führer Horst Wessel, nachdem die Bahnhofstraße nun in Horst-Wessel-Straße umbenannt wurde. Oder den 1932 ermordeten Hitlerjungen Herbert Norkus aus Berlin-Moabit, der fortan Namensgeber der ehemaligen Fabrikstraße war. Norkus stand mit seinem Leben Pate für den 1933 gedrehten Propagandafilm »Hitlerjunge Quecks« mit Heinrich George und Berthard Riefs in den Hauptrollen. Die Kesselschmiedstraße wurde in Georg-Hirschmann-Straße umbenannt, nach einem 1927 in München getöteten SA-Mann. Am 9. November 1938, der später unter dem irreführenden, beschönigenden Namen Reichskristallnacht in die Geschichte einging, wurden auch die Juden von Freising massiv drangsaliert. Rund 3000 Menschen zogen gröhlend und randalierend durch die Innenstadt, zertrümmerten Geschäftsauslagen von jüdischen Mitbürgern, beschmierten Wände mit antisemitischen Parolen. Der Rechtsanwalt Max Lehner, nach dem Zweiten Weltkrieg übrigens Bürgermeister von Freising, galt als judenhörig, denn er vertrat Juden anwaltlich. Dafür wurde er prügelnd durch die Straßen der Stadt getrieben. Von den 16 Freisinger Juden des Jahres 1933 lebten 1945 nur noch 3. Die Zeit des Nationalsozialismus war aber nicht allein eine Zeit radikaler Entindividualisierung, des Kriegs und des Genozids, entsetzlicher Pogrome, der Uniformierung und der Gleichschaltung beinahe aller öffentlicher Bereiche. Sie war auch eine Zeit des penetranten, ewigen Wegschauens, Nicht-Wissen-Wollens, millionenfachen Mitläufertums sowie absurder Biografien und verbauter Lebensläufe. Eine kurze, maßgebliche Epoche, in der das Unmenschliche normal und Alltag war. Der bei manchem aufkeimende Schmerz darüber wurde mit Härte verdrängt. Die bloße Anpassung schien überlebenswichtig. Das galt auch für Kinder und Jugendliche. Adolf Hitler hatte seine eigenen Vorstellungen davon, wie mit ihnen, zu denen ja auch später Karl Obermeier gehörte, zu verfahren sei. Im Dezember 1938 hielt der Führer vor Angehörigen der Hitlerjugend eine Rede, in denen er genau das formulierte, was die eigene individuelle Entwicklung ausschalten würde. Diese Jugend lernt ja nichts anderes als Deutsch denken, Deutsch handeln. Und wenn diese Knaben mit 10 Jahren in unsere Organisation hineinkommen und dort oft zum ersten Mal überhaupt eine frische Luft bekommen und fühlen, dann kommen sie 4 Jahre später vom Jungvolk in die Hitlerjugend. Und dort behalten wir sie wieder 4 Jahre. Und dann geben wir sie erst recht nicht zurück in die Hände unserer alten Klassen- und Standeserzeuger, sondern dann nehmen wir sie sofort in die Partei, in die Arbeitsfront, in die SA oder in die SS, in das NSKK und so weiter. Und wenn sie dort 2 Jahre oder 1,5 Jahre sind und noch nicht ganze Nationalsozialisten geworden sein sollten, dann kommen sie in den Arbeitsdienst und werden dort wieder 6 und 7 Monate geschliffen, alles mit einem Symbol, dem deutschen Spaten. Und was dann nach 6 oder 7 Monaten noch an Klassenbewusstsein oder Standesdünkel da und da noch vorhanden sein sollte, das übernimmt dann die Wehrmacht zur weiteren Behandlung auf 2 Jahre. Und wenn sie dann nach 2 oder 3 Jahren zurückkehren, dann nehmen wir sie, damit sie auf keinen Fall rückfällig werden, sofort wieder in die SA, SS und so weiter. Und sie werden nicht mehr frei, ihr ganzes Leben. Karl Obermeier blieb vieles davon erspart, dennoch war er von einer anderen Ausweglosigkeit betroffen. Sein Vater starb bereits 1933 an einem Tumor. Der fehlende Vater, das war die große, unüberbrückbare und prägende Leerstelle in Karl Obermeiers Kindheitsbiografie. Seine Mutter war eine Witwe, der kleine Karl bereits mit 2 Jahren halbweise, zumal mit einer für die damaligen Verhältnisse besonders alten Mutter. Neben seiner strengen Mutter kümmerten sich die beiden älteren Halbbrüder Burgstaller aus der ersten Ehe der Mutter um Hans und Karl. Man versuchte dennoch, die beiden so gut wie möglich heranwachsen zu lassen. Immerhin hatte jeder sein eigenes Zimmer. Dennoch, ein Schatten lag auf Karl Obermeiers Kindheit. Die Trauer um den Verlust des Vaters wog schwer, ein Phantomschmerz seiner Kindheit, denn an seinen Vater hatte der kleine Karl keine Erinnerungen. Die vaterlose Familie, die viele seiner Altersgenossen durch im Krieg gefallene oder in Gefangenschaft befindliche Väter erst Jahre später erleben mussten, zeigte sich für den kleinen Karl bereits in früher Kindheit als ein permanentes, nicht enden wollendes Trauerlabyrinth, aus dem es kein Entkommen und keinen Ausweg zu geben schien. Die klerikale, oftmals bedrückende, aber auch theatralische Atmosphäre Freisings dürfte den kleinen Karl ebenfalls gefordert haben. Mit Bedrückung, aber auch der entsprechenden Inspiration. Der 30 Meter über der Isar gelegene, weit sichtbare Domberg von Freising mutet auch heute noch mit seinem Ensemble wie eine Theaterkulisse an, die allgegenwärtigen Soldaten aus den Kasernen, die vielen Uniformen und die damit verbundene Uniformierung der Gesellschaft durften heimlich ihr Übriges getan haben. Er wehrte sich gegen die häusliche Depression mit Inspirationswillen. Wenn ein Schauspieler seine Umgebung von früh an bestens studiert, dann einer, der von der Sorte Karl Obermeiers war. Ein stiller, exakter Beobachter, der selbst im großen Angebot real gelebter oder unausgelebter Rollen fanatisierend mitschwimmt. Einer, der den Wald trotz lauter Bäumen sehr genau sieht. Bei Karl Obermeier ging es noch weiter. Er erlebte das Drama des begabten Kindes auf seine Weise und versuchte, seine Mutter jeden Tag aufs Neue aufzuheitern. Er musste das, was er an Leid wahrnahm und dem er nichts entgegenzusetzen hatte, überspielen. Schauspieler sein, dem eigenen Drama mit dem eigenen Witz die Stirn bieten. Es war kein Wunder, dass er bereits in der Schulzeit in Theatergruppen mitspielte. Dort blühte er auf. Die Schule an sich war ihm wohl eher verhasst. Nach der Volksschule besuchte er die Aufbauschule Freising, ein musisches Gymnasium, heute Kamerloher Gymnasium. An einem solchen Ort hatte man sich vorgenommen, die künstlerischen Begabungen der Schüler besonders zu fördern. Für Jungen seiner Generation waren oft Fliegerhelden die wahren Stars, weniger die beliebten Schauspieler wie Heinz Rühmann oder Hans Albers. In einem großen Interview mit André Müller bekannte der nur 2 Jahre ältere Harald Juncke über diese Zeit: »Ich wollte Flieger werden. Meine Vorbilder waren Werner Mölders und Adolf Galland, diese Luftwaffenhelden. Ich war mit Begeisterung bei der Hitlerjugend, schon allein deshalb, weil ich dort das Segelfliegen erlernen konnte, was ich mir privat nicht hätte leisten können. Mein Traum war, als Soldat Karriere zu machen.« Karl Obermeier lernte reiten. Wer sich die erhaltenen Fotografien des Kindes Karl Obermeier ansieht, entdeckt von Traurigkeit allerdings keine Spur. Ein glückliches Kind, möchte man meinen. Ein Kind, das die Resilienzfaktoren für sich instinktiv zu beherrschen scheint. Aber wie sah es hinter diesem Lächeln wirklich aus? Die Schule geriet Karl Obermeier wohl zur Qual. Jemand wie er, dessen Talent bereits früh erwacht ist, steht oftmals im Widerspruch zur zwiespältigen Wirklichkeit einer fordernden Leistungsgesellschaft. Die Kunstwelt bekommt eine Realität, die zu einer anderen Gegenwart wird und mit der real existierenden Gegenwart auf Konfrontationskurs ist. Die Schulepisoden von Künstlerbiografien sind selten geradlinig, oft eine fies glänzende Kette von Demütigungen und freimütigem Oppositionsgeist. Das berüchtigte Bonmot »Alles, was man wird, wird man gegen seine Lehrer« mag in gewisser Weise auch für Karl Obermeier gelten. Denn die Lehrer, die zum nationalsozialistischen Staat hin erzogen, waren keineswegs nur in den Schulen zu finden. Sie waren allein durch ihr Leben kräftig bejahende Beispielgeber für die Einträchtigkeit mit der Diktatur. Und nur selten waren es lupenreine, überzeugte Nationalsozialisten. Zu den großen, vielfach unbeachteten Tragödien gehörte es, dass das nationalsozialistische Deutschland nur deshalb so gut und so lange perfekt funktionierte, weil dieses 100.000-fache Heer unpolitischer Mitläufer durch begeisterte Akzeptanz und einen geradezu geschäftigen Enthusiasmus das witterte, was seit dem Ende des Ersten Weltkriegs ihrer Meinung nach schiefgelaufen war. Und das war fast alles. Moralisch schien es, sich heroisch über all das zu erheben, was schwach, kleinlich und schon auf den ersten Blick charakterlos schien. Moral war Stärke. Bereits im August 1939 wurde Deutschland auf den Polenfeldzug eingestimmt. Die wenigen Deutschen, die tatsächlich Hitlers Bekenntnisbuch »Mein Kampf« gelesen hatten, wussten Bescheid, was kommen sollte. Oder man hatte zumindest eine Ahnung davon, was mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten bereits begann und spätestens seit 1934/35 nach der Entmachtung der SA und der Ermordung ihrer führenden Köpfe und der folgenden vollkommen ungenierten Aufrüstung der Wehrmacht und dem Aufbau der Luftwaffe vor aller Welt im Gange war. Es war viel mehr als die bloße Revidierung des Versailler Vertrags. Deutschland sollte Weltmacht. Juden, Sinti, Roma und andere mussten ausgerottet werden. Den Feldzügen lag nur bedingt eine rein militärische Strategie zugrunde. Sie folgten vor allem der nationalsozialistischen Ideologie von Genozid und Herrenmenschentum. Der Kriegsausbruch lag längst in der Luft. Der 1. September 1939 war nur das offizielle Datum seines Beginns. Doch die anfängliche Hochstimmung wurde schnell zur Ernüchterung, dann zur Angst. Man fürchtete sich vor dem Postboten, der die Todesnachrichten per Einschreiben brachte. In einer Garnisonsstadt wie Freising war der Krieg immerhin oft näher als in anderen bayerischen Städten. Die enormen Truppenverlegungen gehörten zum Alltag. Der Krieg wurde nicht nur militärisch geführt, auch schauspielerisch. Es ist die Stimme des Schauspielers Harry Giese, der die Bilder der einheitlichen deutschen Wochenschau ab 1940 kommentierte. Giese, der nach dem Krieg immer mal wieder Synchronarbeiten übernahm, sogar bei Fred Astaire in »Ich tanz mich in dein Herz hinein« 1950 seine deutsche Stimme, besaß mit seinem exaltierten, geifernden Heldentenor die diabolische Macht, selbst ein vom Kriegsalltag erschöpftes Kinopublikum noch mitzureißen. Neben den Stimmen von Adolf Hitler und Josef Goebbels war er die bekannteste Stimme des Nationalsozialismus, obwohl Giese selbst nie Mitglied der NSDAP war. Am 18. April 1945 kam der ultimative Schrecken des Kriegs auch direkt nach Freising. 60 Flugzeuge der 8. US-Luftflotte und die 1. und 457. Bomb Group waren im Südosten Englands gestartet, um Traunstein zu bombardieren. Wegen aufziehender Wolken wurde diese Aktion aber abgebrochen und als Ersatzziel überzogen die Engländer Freising mit einem Bombenteppich. Aber nicht nur das anvisierte Bahnhofsviertel und das Umspannwerk von Freising wurden zerstört, auch viele Häuser in der Kochbäckergasse wurden in Schutt und Asche gelegt. Es gab insgesamt 260 Tote. Am Bahnhof fanden allein 18 BDM-Mädchen durch eine Bombe den Tod. Man fand nichts mehr von ihnen. Sie waren ungefähr im Alter von Karl Obermeier. Der Zufall hatte sie getötet. Der Zufall rettete vielleicht Karl Obermeier manches Mal das Leben. Wie nah der Tod bei ihm in jener Zeit war, zeigt eine Begebenheit, die Karl Obermeier selbst wohl nie erfahren hat. Die Frau von Werner Sixt, der mit ihm eine Lehre als Buchdrucker beim Freisinger Tagblatt absolvierte, verlor an diesem Tag ihren Bruder. Noch im Sommer 2020 erzählte sie erschüttert, dass man nichts mehr von ihm gefunden habe. Die Bomben fielen auch in der Nähe des Wohnhauses der Familie Obermeier in der Kochbäckergasse, die damals noch Adolf-Hitler-Straße hieß. Später bekannte er, welches Glück er gehabt habe, nicht mehr in die Kriegswirren hineingezogen worden zu sein. Dass das nicht ganz aus der Luft gegriffen war, zeigt ein Blick auf die Website des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge. Dort sind allein 15 Kriegstote mit Vornamen Karl des Jahrgangs 1931 deutschlandweit verzeichnet. Nur 3 davon sind älter als Karl Obermeier gewesen. Am 8. Mai 1945 endete der Krieg für Europa und damit auch für Karl Obermeier. Erstes Theater. Aus Karl Obermeier sollte eigentlich ein Beamter werden. Das war der Wunsch seiner Mutter, aber es kam ganz anders. Bobby, wie ihn seine Freundin nannten, hatte schon früh den Wunsch, Schauspieler zu werden. Er wählte die außergewöhnliche Form, nicht das genormte Formular. Er entschied sich für die Kunst und auch für die damit verbundene Angst, den eigenen Ansprüchen am Ende nicht gerecht zu werden. Seinen vermutlich ersten öffentlichen Auftritt hatte er bereits im Juni 1945, also nur wenige Wochen nach Kriegsende. Er war gerade 14 Jahre alt geworden. Ich war so beeindruckt von ihm, was und wie er es sagte, sagt im Sommer 2020 Erna Huber, die sich noch genau an die Situation erinnert. Es war eine Festaufführung zum 25. Jahrestag der Priesterweihe von Stadtpfarrer Albert Brey, die seine Schwester, eine Lehrerin von Erna, wohl maßgeblich organisiert hatte. Die Bewunderung, die dem Knaben Karl entgegenschlug, war da, keine Frage. Er wollte mir spielen. Spätestens 2 Jahre danach war er schon Mitglied der Eichendorff-Spielschar, ein Zusammenschluss von theaterbegeisterten Freisinger Jugendlichen, die auch Ausflüge unternahmen. Im August 1947 waren sie beispielsweise im Bayerischen Wald. Aus dieser Zeit haben sich Fotografien erhalten, die von Clara Filser sorgsam in ein Album geklebt und beschriftet wurden. Da sieht man den jungen Karl Obermeier 1948 im oberbayerischen Schäftladen, ein flirtender, fröhlicher Junge von 17 Jahren. Vom Grandler, den er später so oft spielen sollte, nicht die geringste Spur. Was sie genau gespielt haben, ist nicht mehr festzustellen. Es gibt dazu kein zugängliches Archiv, nur das Reservat der Erinnerungen von Zeitzeugen. Demnach dürfte Karl Obermeier in Peterchens Mondfahrt und in Meier Helmbrecht mitgespielt haben. Aber sein schauspielerischer Weg fing ganz unten an. Er musste erst der offensichtlichen Begabung entsagen und der Pflicht zustimmen und auf Wunsch der Mutter eine Buchdruckerlehre beim Freisinger Tagblatt machen, nachdem er das Gymnasium nicht mehr ertrug oder er für das Gymnasium nicht mehr tragbar war. Und trotz der erzwungenen Lehre, Obermeier wollte nach wie vor Schauspieler werden und lernte in jeder freien Minute seine Texte. Abends fuhr er nach München zum Schauspielunterricht. Die Witwe seines Mitlehrlings Werner Sixt erinnerte sich daran, wie sehr Obermeier bemüht war, ein vernünftiger, ein guter Schauspieler zu werden. Er baute sich sogar einen Sichtschutz, wo er während der Arbeit heimlich Texte lernen konnte. Sein Chef war verärgert. »Wenn der endlich fort ist, lasse ich die Blasmusik aufspielen«, soll er gesagt haben. Sein Traum nahm klare Konturen an, als er um 1950 in der Studiobühne Freising mit einer Laienspielgruppe weitere Auftritte hatte. Fritz Hochwelders Stück »Der Flüchtling« wurde gegeben und Bobby Obermeier sprang für einen plötzlich ausgefallenen Schauspieler in der Rolle eines Grenzwächters ein. Eine Rolle der Exekutive, in die er noch öfter in seinem Schauspielerleben hineinschlüpfen sollte. Bereits hier eignete er sich seine enorm exakte Sprechweise und gleichzeitig sein reduziertes Spiel an. Nach Beendigung seiner Lehre erhielt er eine Stelle als Buchdrucker in München und konnte sich damit seine Vision vom Schauspielerberuf quasi Anschub finanzieren. Nach Dienstschluss nahm er privaten Schauspielunterricht. Für Überstunden blieb keine Zeit. Karl Obermeier hatte Prioritäten gesetzt. Einer seiner Schauspiellehrer war Peter Lühr, der seit 1947 an den Münchner Kammerspielen engagiert war. Ein Theater, an dem Karl Obermeier später Erfolge feiern sollte. Lühr war nicht nur ein feinnerviger Vollblutschauspieler, der von Samuel Beckett, Tancred d'Horst bis hin zu Shakespeare und Goethe über ein enormes Rollenrepertoire verfügte, sondern ein ebenso außergewöhnlicher Lehrer, der neben Obermeier auch grandiose Charakterdarsteller wie Matthias Fuchs oder Mario Adorf unterrichtete. Lühr war auch als Synchronsprecher tätig und lieh unter anderem Sir Laurence Olivier als Hamlet seine Stimme. Von ihm konnte Obermeier viel profitieren. Die großartige Reduktion auf das Wesentliche, gepaart mit unaufdringlicher Leichtigkeit, für die Lühr stand und in der er brillierte, wurde auch eines der wesentlichen Kennzeichen von Obermeiers Spiel. Lühr war darüber hinaus auch ein Meister der Komik und das hieß, er hatte ein exaktes Gefühl für Tempo und Pointen. Exakte, kauzig wohltemperierte Gemächlichkeit als Tempo und die wertvolle, originelle Drehung eines Schlusses wurden Jahre später ebenfalls für den Schauspieler Karl Obermeier eine Spezialität. Nichts durfte gemäß Lühr dem Zufall überlassen sein. Alles beruhte auf handwerklichem Können und musste jederzeit wiederholbar sein. Also in der Tat keine Einmaligkeit. Mario Adorf erinnert sich 2010 in einem Interview an folgende Worte seines Lehrers. Der große Peter Lühr hat mich einmal verbessert, als ich von Zufall sprach. Dass ich jetzt hier bin, dass ich diesen Beruf erlerne, sagte er, das sei kein Zufall, denn Zufall ist etwas ganz Dummes. Das sei Fügung. Dinge, die passen, fügen sich zusammen wie die Kanten eines Möbelstücks. In diesem Sinne war es für ihn sicherlich auch eine Bestimmung, dass er Karl Obermeier, den Bobby aus Freising, zum Schauspieler ausbildete. Seine Familie betrachtete Obermeiers Wunsch, erfolgreich als Schauspieler zu arbeiten, eher skeptisch. Eine Tante nannte ihn nur den Schauspinner. Das verletzte Obermeier sehr. Nicht ernst genommen, gar beleidigt und verunglimpft zu werden, war gerade in dieser Anfangsphase eine Hypothek, die sicher nicht immer leicht zu tragen war. Aber er wusste, wohin er wollte. Doch noch war Karl Obermeier hauptberuflich Buchdrucker. Nebenbei bot diese Tätigkeit über die finanzielle Sicherheit hinaus wohl auch einen bezahlten Rundumblick ins Angestellten- und Arbeitermilieu. Karl Obermeier konnte sich in Ruhe umsehen, Typen studieren, instinktiv, unaufdringlich. Als ihm wegen seines impertinenten Verhaltens kurzerhand gekündigt wurde, war der Weg endlich frei und er konnte sich ganz auf seine Schauspielerei konzentrieren, sodass er 1957 die staatliche Schauspielerprüfung, die sogenannte Bühnenreife, ablegte. 1958 begann seine Sprechertätigkeit beim Bayerischen Rundfunk mit der Mitwirkung an Ludwig Thomas Bauerngeschichte »Die Hochzeit« unter der Regie von Edmund Steinberger. Allmählich wurde er dort mit seiner tiefen, warmen Stimme und seiner Dialektsicherheit eine gefragte Radiostimme und blieb es in 109 Hörspielproduktionen bis zu seinem Tod. Doch das war eher die Operette. Die Oper, also die Bühne des Staatstheaters, die lag noch vor ihm, aber er hatte sie bereits fest im Blick. Von der Abschlussprüfung bis zum großen Bühnenauftritt würde es aber noch 15 Jahre dauern. Eine unendlich lange Zeit. Aus der Retrospektive betrachtet, gaben diese Jahre aber wohl die Möglichkeit zum Ausprobieren, zur Selbsterprobung. Obermeiers Frau Ursula, eine junge Freisingerin, die er 1962 geheiratet hatte, erinnert sich im Sommer 2019 an diese Abende. Wir saßen alle gebannt vor dem Radio. Ich hörte genau, wenn er aufgeregt war oder eine Silbe nicht ganz sauber sprach. Beim Rundfunk lernte Karl Obermeier unendlich viel. Gleichzeitig brannte er weiter für seine Sache, die seine Mission war, Schauspieler werden. Hans-Christian Müller erinnert sich Jahrzehnte später an diese Zeit. Er wollte unbedingt Schauspielerei machen. Tagsüber hat er gearbeitet und abends auf der Bühne gestanden. Und resümiert weiter über diese nicht selten steinige, beschwerliche Nebenberufskarriere, die schließlich zum Hauptberuf werden sollte. Er war ein bescheidener Schauspieler, aber ohne jeden Selbstzweifel. Der Karl Obermeier hatte ein fettes Selbstbewusstsein gehabt, das ihn auch durch schwierige Zeiten gerettet hat. Denn die Anfangszeit war für ihn nicht leicht, da ist er für 20 Mark am Abend auf der Bühne gestanden.